und der Ältere ein kleiner Widerspruch zu liegen. Was Sie damit sagen, heißt eigentlich, dass die Technik und ihr Instrumentarium wertneutral ist. Sie sagen gerade, der Computer als solcher, man kann ihn auch dafür und dafür. Sie haben aber ausdrücklich in dem Buch Der eindimensionale Mensch erklärt, dass diese These von der Neutralität der Technik geradezu verhängnisvoll und natürlich falsch ist. Sehen Sie es jetzt auch anders oder gibt es eine andere Interpretation der Technikthese?
Ich würde sagen, es gibt in der Technologie und vielleicht auch in der Wissenschaft eine Sphäre, die neutral ist und eine Sphäre, die nicht neutral ist und nicht neutral sein kann. Am einfachsten wäre zu illustrieren, die Technologie ist in ihrer Anwendung heutzutage nicht neutral. Heutzutage steht sie weitgehend, wie ich eben schon erwähnt habe, im Dienst der legalen Zerstörung, Zerstörung der Umwelt, Bewaffnung, Erfindung neuer Waffen, alles Mögliche. Das gehört nicht zum Wesen der Technik und das gehört nicht zum Wesen der Wissenschaft. In diesem Sinne würde ich sagen, Wissenschaft und Technik haben einen neutralen Kern, aber dieser neutrale Kern kommt eben nicht zur Wirkung, indem Technik und Technologie zu Dienstmarkt des herrschenden Systems geworden sind.
Wenn man das nun auf die Grundlagenforschung, die sogenannte Bezüge, also auf rein theoretische Wissenschaften, von denen ja auch die meisten erklären, da herrscht eine gewisse Neutralität und Wertfreiheit. Aber wieder scheint mir, dass Sie in Ihrem Werk bisher auch die Grundformen philosophischen Denkens, die hinter physikalisch, naturwissenschaftlich, technischem Denken stehen, nicht mehr neutral sind. Beispielsweise der Operationalismus, beispielsweise das, was Sie in den Komplex Positivismus zusammenfassen. Sie weisen ja geradezu nach, dass bis in die Denk- und Sprachstruktur, auch Wittgensteins hinein, der Keim liegt, der verantwortlich ist für Gebilde, die sich dann wissenschaftlich kristallisieren und realisieren, sodass sie damals auch die sogenannte Grundlagenforschung bis zu einer bestimmten Philosophie hin aus diesem Bereich der Neutralität herausnehmen wollten. Das scheint aber jetzt nicht mehr Ihre Absicht zu sein, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
Das wäre, Sie fragen nach dem Grade, in dem alle Philosophie Ideologie ist. Habe ich richtig verstanden?
Mhm, zum Beispiel. Ja.
Und auch alle Wissenschaft auf ideologischen Hypothesen beruht. Auf Annahmen, die man aus irgendeinem Interesse heraus zunächst einmal macht. Also und dann entwickelt sich ein quasi-objektiver Prozess, dessen Ergebnis dann schließlich wieder in den Mythos zurückschlägt.
Ich würde sagen, um bei der Philosophie zu bleiben, Philosophie ist ideologischer als Wissenschaft, in dem Sinne, in dem sie nicht mehr oder weniger unmittelbar auf ihre reale Gültigkeit geprüft werden kann. Philosophische Begriffe übersteigen, glaube ich, ihrem Wesen nach, die bestehende Gesellschaft. Philosophische Begriffe sind ihrem Wesen nach in diesem Sinn ideal und ideologisch. Aber das braucht durchaus nicht eine negative Seite der Philosophie zu sein, das kann positiv sein. Die Philosophie kann vorwegnehmen und hat vorweggenommen Möglichkeiten des Menschen und der Natur, die erst viel später, befreiende Möglichkeiten des Menschen und der Natur, die erst viel später, wenn überhaupt, realisiert worden sind. So, ich würde den ideologischen Charakter der Philosophie festhalten, aber gleichzeitig revidieren, dass der Ideologiebegriff durchaus nicht einschließt, dass das in irgendeinem Sinne repressiv ist.
Also ein von Marx unterschiedener Ideologiebegriff, wenn man sagt, dass im marxistischen Verständnis Ideologie Rechtfertigung des Bestehenden ist.
Nicht jede Philosophie muss Rechtfertigung des Bestehenden sein, das glaube ich nicht.
Welche Philosophie würden Sie denn heute, sofern man so etwas sagen kann, für eine noch relevante halten, eine Philosophie, die als Grundlage dafür dienen könnte, wie es weitergeht? Ist das ein modifizierter Marxismus noch oder haben Sie mittlerweile Ihre Ansicht geändert? Man könnte auch sagen, welche Philosophen scheinen Ihnen heute noch von Bedeutung zu sein? Hegel, Marx immer noch, Hegel, in welchem Maße?
Hegel ganz sicher, Kant auch. Ich glaube mehr und mehr, dass sogar unter den Marxisten Kant an die Seite von Hegel tritt, als einer der großen Vorbereiter der marxischen Transformation der Philosophie in Praxis. Heute immer noch die ursprüngliche Phänomenologie, das heißt Husserl. Weil da eben ein Versuch vorliegt, ein sehr ernster Versuch vorliegt, das Denken zu befreien von einer verschüttenden Tradition, die eben bestimmte Wahrheiten, besonders in der Erkenntnistheorie, überhaupt nicht mehr sehen konnte.
Wir sind jetzt schon bei der Philosophie und ich glaube, das wäre ein zweiter Themenkreis, der interessant wäre. Sie haben mit einer kurzen Unterbrechung von 1928 bis 1932 in Freiburg bei Husserl und bei Heidegger studiert.
Ohne Unterbrechung.
Ohne Unterbrechung.
Ich zitiere das aus Ihrem Buch, mit einer kurzen Unterbrechung.
Ich wundere mich, was habe ich mit der gemeint?
Ich weiß es auch nicht. Es wäre jetzt interessant, von Ihnen zu erfahren, wie Sie heute beispielsweise über Heidegger denken. Und zwar, Sie wissen, es ist jetzt sind gerade die ersten beiden Bände einer geradezu monströsen Gesamtausgabe von mindestens 70 Bänden erschienen. Und die ersten beiden Bände sind Vorlesungen aus der frühen Marburger Zeit von Heideggers. Die nächsten werden aus der Freiburger Zeit sein. Und in der Neuauflage 1968 Ihres Buches Hegels Ontologie und das Problem der Geschichtlichkeit aus dem Jahre 1932 ist der Satz stehen geblieben. Ich zitiere jetzt nicht wörtlich, wenn in diesem Buch irgendetwas Wesentliches gesagt sein sollte, dann verdankt sie das Heidegger. Dieser Satz ist also stehen geblieben. Sie vermerken, Sie hätten das Buch nicht ändern können, sonst wäre es ein neues geworden. Man muss also daraus entnehmen, Heidegger bedeutet, sagt Ihnen auch heute noch was.
Ja, und merkwürdigerweise stehe ich auch heute noch zu diesem Satz. Aber ich muss ihn erweitern und qualifizieren. Da sind zwei Fragen. Erstens mal, ob Heideggers Mitarbeit am Narzissmus und Bekenntnis zum Narzissmus schon im Kern in seiner Philosophie enthalten ist oder nicht. Ich möchte das so kurz wie möglich erledigen, bevor ich zu dem zweiten Teil der Frage komme. Es ist, glaube ich, eine Tatsache, dass niemand von uns, während wir mit Heidegger studiert haben, seine Sympathie mit dem Narzissmus gemerkt hat. Alles, was getan worden ist, um zu zeigen, dass wahrscheinlich schon in den Grundbegriffen seiner Philosophie der Narzissmus steckt, war ex post, so viel ich mich erinnere. Das heißt, es ist nach 1932 entdeckt worden. Da kann man natürlich Vorläufer finden. Die immerhin Verklärung des Todes als existenzial, der Dezisionismus, entscheiden, handeln, mehr oder weniger ganz egal was, solange du dich nur entscheidest und du handelst, dann...